und herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Jahres beim Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Leitung sind der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend aus Berlin. Es ist kalt, aber nicht mehr so eisig wie noch vor einigen Tagen. Und wir wärmen uns auf mit etwas Betrachtungen zu Fortuna Düsseldorf 2026.
Ja, und der Jan ist auch zugeschaltet, wahrscheinlich ebenfalls aus Gefilden, wo es nicht mehr ganz so eisig ist wie noch wie letzte Woche zum Beispiel.
Das stimmt, hallo zusammen. Apropos eisig, hat jemand von euch eigentlich, das habe ich im Vorgespräch gar nicht mehr gefragt, gestern Afrika Cup geguckt?
Boah, absolut fantastisch. Meine Güte, habe ich.
Also, das war wirklich schon episch, oder?
Wahnsinn. Also kann man auch wirklich, glaube ich, allen Leuten, die das bisher nicht gemacht haben, empfehlen, das irgendwie nochmal nachzuholen, da die zumindest die Schlussminuten und dann irgendwie dann noch die Verlängerung irgendwie zu gucken. Also absoluter Wahnsinn. Völlig, völlig verrückt.
Witzigerweise habe ich tatsächlich auch reingeguckt, aber ich habe nur bis zu diesen endlosen Reklamationsorgien kurz vor dem Elfmeter geguckt, weil ich mir sicher war, dieser Elfmeter, der fällt doch rein. Hat dann ausgemacht und mich später geärgert.
Das Geile ist, dass Christian, den ja einige Hörerinnen und Hörer kennen, weil er halt der Experte für den HSV ist, der hat noch geschrieben, ey, und jetzt macht er so ein Panenka und der Torwart hält ihn einfach. Und dann passiert das.
War Experte.
Nicht schlecht. Habt ihr noch dieses Ersatztorwart-Handtuch-Dinge mitbekommen?
Erst heute Vormittag dann. Also müssen ja generell, glaube ich, ziemlich krasse Sachen da im Stadion abgelaufen sein, irgendwie auch von den Zuschauern her, was einem dann natürlich die Regie einem dann vorenthält. Also das könnte man sich ja schon ein bisschen denken, dass es da wahrscheinlich ziemlich krass abgeht, aber was da halt irgendwie alles noch so drumherum halt vorgefallen ist, also wirklich komplett wild.
Das fand ich nämlich auch krass. Also man muss dazu sagen, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, es gibt eben Bilder davon. Es hat ja am Ende richtig geregnet und die Emotionen waren schon alle, ich glaube, alle haben sich betrogen gefühlt, die da auf dem Platz standen. Also außer vielleicht Senegal zu dem Zeitpunkt, weil sie 1-0 führten. Und Torhüter haben ja, gerade wenn es regnet, immer so ein Handtuch, wo sie ihre Handschuhe trocken machen, damit sie besser greifen können. Und dieses Handtuch haben dann irgendwann an die Balljungen, die marokkanischen, das Spiel war ja in Marokko, die Auswechselspieler, der Kapitän von Marokko, Hakimi, immer weggenommen. Und die Senegalesen mussten dann neue Handtücher ranschaffen, bis dann irgendwann der Ersatztorhüter von Senegal sich mit dem Handtuch dahingestellt hat, der dann angegriffen worden ist von eben diesen Balljungen, um ihm das Handtuch wegzumachen. Also, und das hat man alles nicht gesehen im Live-Bild. Ne? Auch diese ganzen Sachen, die im Stadion passiert sein müssen, zwischen den senegalesischen Fans, nach dem Ding, alles quasi weggeschnitten oder nicht draufgehalten. Ist schon krass. Also, was dann so im Nachhinein noch zu sehen ist oder auch nicht zu sehen ist, finde ich schon auch ganz schön bedenkenswert, wie man Spiele auch präsentieren kann, wenn man sie so präsentieren möchte. Ja, muss man ja sagen, da ist ja, hat man ja in Deutschland sogar, ja, man glaubt zumindest, so ein bisschen was mitzubekommen, und es wird auch thematisiert von den Kommentatoren, die im Stadion sind. Das war natürlich bei dem Afrika-Cup-Spiel nicht der Fall, dass die deutschen Kommentatoren im Stadion waren, die das hätten berichten können von den Dingen, die da sehen konnten. Naja, gut. So viel dazu.
Starke Visitenkarte auf jeden Fall für 2030, hört sich so an.
Ja. Das ist dann im Senegal, oder?
Nee, da ist auch in Marokko WM.
Ich dachte in Saudi-Arabien. Ach nee, ist das erst danach,
nein,
oder was?
Nein, das ist 34. Oh, in 30 Marokko, Spanien, Portugal und Uruguay.
Uruguay. Ja, genau, die machen das eine Spiel, das eröffnet. Oh Gott, das ist alles bescheuert, ja. Ja, gut, das ist aber auch ehrlicherweise eine Art von Fußball, die ist irgendwie weit weg. Also Afrika Cup guckt man sich ja gerne an, aber WM, ja, höchstens wenn, wenn 2030 Curaçao da wieder dabei ist. Also, weiß ich ja nicht genau.
Curaçao.
Der Stürmer von Curaçao, ein Weltfußballer, mit dem Namen Jordi sein wird? Vielleicht. Ja. Auf jeden Fall ist er jetzt bei der Fortuna.
Ja, und Wahnsinn. Zwar relativ lang.
Und dass wir das allein schon wieder wissen, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass sich dann ja doch jetzt ein bisschen was gedreht hat. Also es werden anscheinend wieder Vertragslaufzeiten kommuniziert. Und das Sven Mislint hat. Nämlich genau bis 2030 soll Jordi Paulina einen Vertrag unterzeichnet haben bei der Fortuna, kommt von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen seit der letzten Aufnahme. Ich glaube, Tanaka hatten wir ja schon besprochen zu dem Zeitpunkt. Paulina kam halt eben erst später. Ja, ist eben ein Stürmer aus der zweiten Mannschaft, Nationalstürmer von Curaçao. Und kommt wohl für eine mittlere sechsstellige Summe zur Fortuna. Allerdings ja, sichert sich Borussia Dortmund eine Rückkaufoption in Höhe von 2,5 Millionen Euro und eine weitere Verkaufsbeteiligung über 50%. Also es ist jetzt nicht so der Mega-Deal, den die Fortuna da, glaube ich, gemacht hat. Aber es ist natürlich irgendwie ein Spieler mit sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial und jemand, der schon irgendwie auch ein ziemlich interessantes Profil mitbringt. Hattet ihr von dem vorher schon mal gehört? Hand aufs Herz?
Nein.
Ja, das ist, glaube ich, ja irgendwie auch jemand, der irgendwie eine ziemlich steil ansteigende Lernkurve halt irgendwie gerade mitbringt. Ne? Also hat irgendwie vor anderthalb Jahren noch in der vierten niederländischen Liga gespielt. Von daher finde ich das eigentlich super, super spannend, auf so einen Spieler zu gehen, weil solche Spieler dann ja oft ja noch mehr Möglichkeit zur Entwicklung halt irgendwie mitbringen als so Spieler, die halt irgendwie in super jungen Jahren halt irgendwie schon Einsätze bekommen, aber die einfach dann eben nur sehr, sehr früh schon sehr weit sind. Ich finde, bei Paulina kann man jetzt zumindest, wenn man mal auf das übliche Crazy Skills and Goals Video geht und da seine Schlüsse draus zieht, was ja natürlich immer sehr, sehr dürftig ist, kann man ja schon auch noch sehen, dass da halt irgendwie auch noch viel Möglichkeiten zur Entwicklung halt irgendwie da sind. Das ist natürlich einerseits sehr, sehr gut, weil ja, es eben dieses hohe Potenzial gibt, aber halt auch man sieht halt aber eben auch, was da noch so im Argen liegt. Und da würde ich jetzt mal so anhand dieser Videos zumindest sagen, so gerade am Abschluss und an der Technik, so da ist da schon irgendwie noch ziemlich viel zu arbeiten. Und das sind halt eben auch Attribute. Ich meine, Abschluss für einen Stürmer natürlich sowieso, aber gerade für so einen Spielertyp, der Paulina halt eben sein soll, ist es halt echt wichtig, dass diese beiden Bereiche auch noch weiter ausgebildet werden, weil er halt eben nicht so ein typischer Zielspieler oder Wandspieler halt ist, sondern halt irgendwie ja eher so ein Hybrid aus Mittelstürmer und schwimmendem Stürmer, der auf jeden Fall eingebunden werden will, der irgendwie den Ball am Fuß haben will und ja, und dann schon auch irgendwie, glaube ich, einiges mitbringt und wie laut Aussage von Mislint hat, wohl irgendwie auch ein gutes Tempo hat, eine gute Physis und einen guten Tiefgang, aber halt in allen Bereichen noch nicht so wahnsinnig viel hat. Und ich glaube, irgendwie so in ein, zwei Bereichen da irgendwie noch wirklich eine Schippe draufzulegen, das wäre schon gut, damit der halt dann wirklich Fortuna auch helfen kann, weil dass da jetzt so eine Direkthilfe ist, sehe ich ehrlicherweise nicht. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass er natürlich erst mit einem kleinen Muskelfaserriss ausgefallen ist, beziehungsweise immer noch ausfällt. Aber fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Beziehungsweise ja, auch ein bisschen kurios, dass man jetzt anscheinend dann weniger auf so Direkthilfen geht, sondern halt mehr auf die Mislintatschen Diamanten.
Ich find's vor allem interessant, aber okay, das liegt vielleicht auch an der Einwohnerzahl Curaçaos. Er scheint ja da der absolute Volksheld zu sein, weil er das entscheidende Tor zur WM-Qualifikation geschossen hat. Ist halt dann auch wahrscheinlich nicht so schwierig, bei so einer Nation sich für den WM-Kader zu qualifizieren. Da scheint er dann, wenn er sich nicht verletzt, dann auch gesetzt zu sein, aber trotzdem ist es ja so eine Sache, dass man dann halt in so einem Halbjahr vor einer WM auch möglichst viel Wettkampfspiele machen will, denke ich mir. Also da bin ich gespannt, wie viele das bei Fortuna werden.
bin auch, also ich finde das auch einen interessanten Transfer aus den vielen Gründen, die ihr genannt habt, aber auch was Tim jetzt gerade andeutet, mit was hat man dem eigentlich so erzählt, was er bei Fortuna machen kann. Ich glaube, ehrlicherweise kann man dem auch schon ordentlich was erzählen, weil außer Cedric Itten da vorne rum hat sich da jetzt nicht unbedingt jemand aufgedrängt, der jetzt Stammspielminuten für sich beanspruchen kann, auch wenn es natürlich mit Rasmussen und so anderen durchaus Personen gibt, die das qua eigener Persönlichkeit schon wollen würden. Aber das hat man ihm wahrscheinlich gesagt, du kommst hier in ein Team rein, wo du deine Chance bekommst zu spielen, in der zweiten Liga auch. Und klar, den Platz hat man auch für ihn. Und wenn man ihn nicht halt als Itten-Ersatz sieht, was er nicht sein muss, weil Itten einer der wenigen ist, die funktionieren in dieser Mannschaft, aber eben ja die Position, die Rasmussen jetzt gespielt hat gegen Bielefeld, also um ihn drum, hinten weiter zurückgezogen vielleicht, mit Tempo Itten ergänzen zu können, da kann man sich ja Paulina schon gut vorstellen. Und ich finde es aber auch, also wir kommen ja gleich zu unserer Stimmung, wie sie sich vielleicht nach der letzten Aufnahme verändert hat. Die Tatsache, dass es eben so ein Spieler ist, der viel Upside haben könnte, aber auch nicht unbedingt funktionieren müsste im ersten Halbjahr, ist halte ich schon auch für schwierig, weil man in der Regel ja eben diese anderen Spieler braucht in der sportlichen Situation, in der man sich ja nach wie vor befindet, trotz unsere Aufnahme nach dem Sieg gegen Bielefeld, das hilft sicherlich ein bisschen zu sich zu beruhigen. Zudem, wenn man sich so anguckt, was noch so gerüchtet wird oder was auch nicht mehr passieren soll, zum Beispiel auf der Außenverteidigerposition, gibt es schon so die ein oder andere Augenbraue, die jetzt hochgeht, wo es aber natürlich auch noch schwerfällt und auch nicht aktuell wir nicht in der Position sind, das endgültig zu bewerten zu können, wie Mislintat eigentlich arbeiten will. So diese Paulina-Transfer und auch die anderen Gerüchte, die es mal so gab, die viel mit seinen ehemaligen Vereinen im VfB Stuttgart zu tun haben, das kann man ja in zweierlei Hinsicht lesen. Man kann es so lesen mit, der kennt niemand anders, oder aber er kennt die schon so gut und er hat sich immer schon vorgestellt, ach, den kann ich mir doch gut vorstellen in der zweiten Liga mit dem und den Skills, den mochte ich immer schon in meiner Zeit, als ich ihn noch verpflichtet habe oder gescoutet habe oder halt regelmäßig verfolgen konnte. Das ist auch einer, der, den möchte ich gerne halt bei mir wissen, weil ich eben an ihn glaube und eben weiß, was er kann. Und wir wissen eben noch nicht, weil wir kein großes Vergleichssample haben, wie Mislintat dann im weiteren Verlauf arbeiten wird. Wenn er jetzt immer so weiter agieren würde, dass er quasi nur von BVB, Stuttgart und ich weiß nicht noch wem Spieler holt, so quasi im VfL Wolfsburg Gedächtnis Move, dann ist das sicherlich ein Problem, aber zunächst einmal ist es erstmal eine Feststellung, die man haben kann, wo man eine Augenbraue heben mag, wo man sagen kann, ja, vielleicht braucht man halt nicht die 20-Jährigen, sondern halt die 25- bis 30-Jährigen, die halt Zweitliga-Erfahrung haben, um einem weiterzuhelfen, und vor allem braucht man Außenverteidiger vielleicht auch noch, die will man ja gar nicht holen. Also das ist schon etwas, was jetzt die Stimmung im Hinsicht auf die Rückrunde nach unserer Aufnahme, die ja sehr optimistisch war oder optimistischer war, als wir das vielleicht vermutet hatten, Ende Dezember. Also die Stimmung hatte sich schon vor dem Bielefeld-Spiel bei mir etwas gelegt angesichts dieser Entwicklung. Ne?
Ja, bei mir ehrlicherweise auch, und zwar wegen all den Dingen, die du gerade genannt hast, und irgendwie auch weil man ja zusätzlich entschieden hat, irgendwie Danny Schmidt abzugeben, der geht dann, also wird wahrscheinlich dadurch, dass halt Paulina reinkommt, rückt der halt eben raus. Man verleiht ihn für ein halbes Jahr an Dynamo Dresden, in den Aufstiegskampf in der dritten Liga. Also ich glaube, für die Entwicklung von Danny Schmidt ist das super. Ach so, oh ja, Rot-Weiß Essen, Entschuldigung. Genau, ich glaube, für die
Dresden spielen alle anderen.
Ja, ist auch wahr. Ja, also ich glaube, für die Entwicklung von Danny Schmidt ist das absolut hervorragend. So, der braucht, um sich weiterzuentwickeln, braucht der halt ganz, ganz viel Spielzeit eben auf so einem Niveau, ist super, aber da ich halt eben nicht sehe, dass wir jetzt halt irgendwie auf dieser Position mit Cilla und Paulina halt irgendwie Leute haben, die uns wirklich weiterhelfen können oder halt eben sicher weiterhelfen können, bin ich da gar nicht so zufrieden mit, weil gerade gegen den Ball fand ich, ist Danny Schmidt halt eigentlich der beste Stürmer, den wir gehabt haben, wie fürs Anlaufverhalten und einfach jemand, der sich immer reinhängt, so wo der Einsatz halt immer stimmt. Und das gilt ja durchaus nicht für alle Offensivkräfte in dieser Saison vollumfänglich. Und dass man halt irgendwie so jemanden dann halt irgendwie abgibt, ja, weiß ich nicht. Also hätte ich, finde ich im Vakuum absolut vernünftig, aber halt eben nur, wenn man halt irgendwie Ersatz holt, der halt sofort spielfähig ist. Und das ist mit Paulina, glaube ich, irgendwie erstmal nicht unbedingt der Fall, aber vielleicht straft er uns da ja auch Lügen. Das wäre natürlich ganz, ganz hervorragend. Ja, und dann
finde ich halt Champion auch der Statistiken, ne? Also nicht nur was dieses Anlaufverhalten angeht, auch was so andere Offensivstatistiken angeht, taucht er durchaus immer im grünen Bereich auf.
Ja, ich meine, es ist natürlich jetzt trotzdem kein Scorer, ne? Also gerade jetzt in dieser Runde. Also letzte Saison hatte der ja noch teilweise ganz ordentliche Werte. Diese Saison genau wie viele andere Offensivkräfte halt, aber eben auch nicht besonders torgefährlich gewesen. Ja, aber das gilt natürlich halt eben auch zum Beispiel für Cilar, den man halt irgendwie nicht abgegeben bekommt. Das gleiche gilt für Jordi Device. Also da gibt's anscheinend irgendwie keine Lösung. Ich kann mir halt vorstellen, dass man das immer noch versucht, auch wenn man da jetzt ja irgendwie verlautbart hat, dass die beiden wahrscheinlich bleiben werden. Ich glaube, dass man da jetzt gerade auch mit den Sachen, die man da jetzt an die Presse durchgegeben hat, genauso wie auch, dass man ja mit dem Kader zufrieden ist, dass man wahrscheinlich auch für die linke und die rechte Außenbahn gar nicht unbedingt noch jemanden dazu holen will, dass da schon auch vielleicht so ein bisschen Taktik dabei ist, weil ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt noch einiges passieren wird, irgendwie bei den in den anderthalb Wochen, die jetzt noch übrig sind. Also ich glaube, man wird schon auch noch weiter versuchen, vielleicht eine Lösung zu finden für Cilar und Device, und wenn das halt eben nicht funktioniert, weiß ich nicht. Also da würde ich mich schon auch sehr gut fühlen, wenn man eigentlich noch einen zusätzlichen Stürmer dazu holen würde, weil im Augenblick, wenn sich halt Cedric Itten verletzt und die Situation so ist, wie sie ist, und Paulina nicht sofort einen Riesensprung macht, dann weiß ich nicht, wie wir Tore schießen sollen. Also hat man jetzt ja gerade am Wochenende wieder gesehen und überhaupt auch in den letzten Spielen gesehen, dass halt ein Cedric Itten überhaupt nicht zu ersetzen ist und dass man auch für die Außenverteidigerpositionen halt eigentlich dringend noch irgendwie Alternativen braucht, finde ich, ist schon auch relativ deutlich. Also wenn das wirklich so gemeint ist, wie man das gesagt hat, dann kann das ja eigentlich nur bedeuten, dass man irgendwie dass man fest davon ausgeht, dass halt irgendwie Christopher Lenz ein voll einzuplanender Kaderspieler ist. Und das kann eigentlich nicht sein. Und allgemein finde ich auch, dass es diesem Kader einfach noch an Erfahrung und an Abgeklärtheit irgendwie fehlt. Und gerade wenn ich mir auch anschaue, was die ganze Konkurrenz jetzt so gemacht hat, wo das ja teilweise zweimal, dreimal verpflichtet wurde, da sehe ich uns arg im Hintertreffen und bin ja auch wirklich nicht mehr so optimistisch, wie ich das jetzt irgendwie noch vor der letzten Aufnahme halt eben gewesen bin, und bin auch genau wie Jan eben wirklich ziemlich pessimistisch in dieses Bielefeld-Spiel reingegangen.
Ja, also Malus Worte ein bisschen einzuordnen. Streicht euch bitte die Folge an, in der Lou übermäßig optimistisch ist. Die sind selten. Dann möchte ich aber trotzdem nochmal dich unterstützen in deiner Rede pro, dass das vielleicht auch Taktik ist. Ich glaube, dass halt viel davon abhängen wird, wie viel Geld man noch bewilligt bekommt, auch für Zugänge, wenn keine Abgänge da sind. So. Und da ist es erstmal gut, klar zu machen, eigentlich passt unser Kader, eigentlich sind wir zufrieden. Und ich glaube, für diese Verhandlungsposition Richtung Ende Januar ist es auch nicht schlecht, wenn man wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt, jetzt dieses Ergebnis folgen lässt, über das wir gleich sprechen werden, weil das irgendwie so unterstreicht, ja, eigentlich haben wir ja den Kader, der sich relativ schnell hochrobben wird in der Tabelle. Ich würde dir aber trotzdem beipflichten. Lenz ist halt bisher einfach nicht der Faktor, deshalb braucht man noch einen Außenverteidiger. Bei Stürmer ist halt einfach die große Frage. Paulinia kennen wir aus dem Crazy Goals and Skills Video und ansonsten hat er halt im Testspiel nicht spielen können, weil er noch kaputt war. Also wir haben halt noch keine Minute gesehen, aber was man so im Internet findet von ihm, ist schon auch eigentlich ein anderer Spieler als Danny Schmidt und ist niemand, wo ich sage, ich meine, das ist halt wirklich momentan und da werden wir wahrscheinlich auch während des Spiels, was wir jetzt gleich zu besprechen haben, drauf kommen, ist auch keiner, der halt Cedric Inn, glaube ich, nach dem, was ich so gesehen habe, 1:1 ersetzen werden kann, ersetzen kann. Das ist halt echt das Problem. Wir sind halt momentan sehr abhängig von Cedric Inn und können nur hoffen, dass er gesund durch die Saison kommt.
Aber das, also vielleicht ist auch die Wintertransferperiode eben keine, wo man halt einen Cedric Inn 2 verpflichtet, sondern es ist halt einfach so, wie es ist. Und man kann ja froh sein, dass man Cedric Inn 1 hat. Ja. Bei Paulina weiß man einfach noch nicht, was man bekommt. Das wird interessant sein zu beobachten, wie er sich einfügt in diesen Kader und so weiter. Was sicherlich zum Pessimismus bei zumindest 2 von 3, die heute da zugeschaltet sind, beigetragen hat, waren die Meldungen aus dem Trainingslager zu einem der ja schon Leistungsträger der Hinrunde. Das ist ein Wort, das man mit bei der Leistung in der Hinrunde wie nicht leicht sagt, aber wir hatten ja in unserer optimistischen Hinrunden-Rückschau eben Azusi als einen absolut wichtigen Spieler, auch im Zusammenhang mit Tanaka, der jetzt geholt worden ist, um ihn den Rücken freizuhalten, ausgemacht. Und dann tröpfelte es ja aus dem Trainingslager Meldungen, ist jetzt in Trainingsgruppe B und eigentlich schon in Trainingsgruppe C und eingeordnet worden, wo man dachte, das ist nicht so gut, wenn einer der wichtigsten Mittelfeldspieler irgendwie offensichtlich Probleme hat in diesem Wintertrainingslager. Dann gab es ja auch Berichte über Konflikte, der dann letztlich mannschaftsintern gelöst worden sein soll. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr noch da viel zu sagen kann, aber man mag das auch schon als Indiz, also als Hinleitung für die Besprechung des Bielefeld-Spiels sehen, dass er dann in der Startelf stehen würde, hätten vielleicht nicht alle so gesehen oder so sicher sagen können nach den Meldungen, die einen da erreichten, aber er war es ja dann gegen Bielefeld. Aber wenn ihr da noch was ergänzen wollt, dann tut das gerne, was über das hinausgeht, was ich jetzt quasi grob zusammengefasst habe. Aber ein bisschen unwohl war einem dann schon, weil man sich gedacht hat, ohne Azusi wird es dann auch schwierig angesichts dessen, was man da im Mittelfeld sonst so hat.
Ja, also da wurde ja schon gerüchtet, man sei auf der Suche nach einem neuen Verein von Seiten, keine Ahnung, der Berater.
Azusis.
Ja, genau. Also da ist dann einem doch, wenn man das andere vielleicht noch nicht für so richtig vollgenommen hat, als Fortuna-Fan, mal das Herz in die Hose gerutscht. Also das hätte ich jetzt blöd gefunden. Aber ich glaube, vielleicht überdeckt jetzt auch das Spiel vom Freitag einiges. Aber halt so eine Aussprache im Team intern, so Reibereien, die dann vielleicht auch geklärt werden. Es kann ja auch wie ein reinigendes Gewitter sein und hoffen wir mal, dass es so ist.
Ja, das würde ich auf jeden Fall auch hoffen. Ich meine, das gilt ja eigentlich für mehr oder weniger alle Kaderbaustellen. Natürlich ist es am absolut optimalsten, wenn man seine Probleme halt irgendwie selber gelöst bekommt und halt nicht irgendwie durch Transfers halt irgendwie angehen muss, aber so richtig überzeugt bin ich halt irgendwie noch nicht davon, dass das jetzt eben auch auf lange Sicht funktionieren wird. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass man auch in der Situation jetzt sich die beiden Spiele, die jetzt im Januar stattfinden, nochmal ganz genau anschaut. Aber der erste Schritt ist ja auf jeden Fall gemacht in der Beziehung, dass man sich dann da vielleicht wirklich, vielleicht irgendwie auch von beiden Seiten irgendwie nochmal zusammenrauft und dass man ja vielleicht doch es irgendwie noch schaffen kann, eben gemeinsam erfolgreich zu werden. Und von daher, wenn man eben so optimistisch auf die Situation schauen will, dann war es eben ein ausdrücklich gutes Zeichen, dass man halt diesen Startelf-Einsatz gegeben hat, weil anscheinend ja dann irgendwie genug gekittet gewesen sein muss, um das halt eben so angehen zu können. Und man hat sich dann halt eben für Azusi entschieden und gegen Appelkamp, weil man glaube ich, einfach diese Intensität von Bielefeld halt matchen wollte, schon irgendwie auch sich darauf eingestellt hat, dass das wahrscheinlich wieder ein ziemlich enges Spiel werden wird und dass man halt irgendwie nicht wie im Hinspiel sich man im Hinspiel sich da von Bielefeld einfach so überlaufen lassen möchte, einfach weil man diesen kollektiven Einsatz halt irgendwie nicht aufs Feld bringt. Und das schafft Fortuna dann ja in dem Spiel, auch wenn ich sagen muss, ich weiß nicht, wie euch das ging, also das war ja auch wirklich nicht mehr das Bielefeld der des ersten Spieltags und vielleicht eben auch das Bielefeld des ersten Teil der Hinrunde. Also ich finde, das konnte man schon sehr, sehr deutlich sehen, dass es schon irgendwie auch Sinn macht, dass die halt so richtig unter unten reingerutscht sind und dass das jetzt auch keiner der stärkeren Gegner war, die glaube ich in dieser Rückrunde in der Arena auflaufen werden.
Ja, also wenn du genau jetzt darauf abhebst, dass wir erstmal auf den Gegner schauen, dann muss ich sagen, ist es das Schönste an den zwei Heimspielen, die man jetzt am Stück gehabt hat, nicht, dass es nicht hoch genug zu bewerten ist, dass man mal zwei Spiele am Stück gewonnen hat. Ich glaube, das erste Mal in dieser Saison. Aber halt auch, wie sich der jeweilige Gegner präsentiert hat, macht zumindest zum jetzigen Zeitpunkt wirklich Hoffnung darauf, dass man möglicherweise nicht bis zum letzten Spieltag zittern muss. Aber naja, das ist ja auch alles ein bisschen tricky. Wenn man mit der Einstellung jetzt in die nächsten Spiele geht, weiß ich nicht. Aber klar, Bielefeld hat die eigenen Probleme. Das hat man schon ganz deutlich gesehen, ja.
Das ist aber jetzt eher so ein Teil von einem Fazit eines Spiels und nicht Teil einer Hinführung ins Spiel hinein, möchte ich mal hier anmerken. Ja. Also über Bielefeld können wir ja noch drüber reden. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, was Luda gesagt hat. Also Azusi hat sich vielleicht durch seine Hinrundenleistung seinen Auftritt in der Startelf verdient gehabt. Und das, was Lu gesagt hat zu den Überlegungen gegen Bielefeld, sicherlich auch sehr richtig. Bei Shinta Appelkamp kann man natürlich sagen, dass die letzten Spiele, die er gezeigt hat, auch gut waren. Aber die Spieler als Leistungsträger in den letzte Hinrunde, aber auch in den letzten Jahren, kann man ja trotzdem an einer Hand abzählen. Deshalb ist es auch nachvollziehbar, dass Azusi hier den Vortritt bekommt und es ist dann vielleicht eben das Zeichen des Trainers, das so zu tun. Tanaka spielt mit einem Startelfdebüt, das war sicherlich auch interessant. Ansonsten hat man eben gesehen, was im Wintertransferfenster bisher passiert war oder auch nicht, weil so viel Neues war außer Tanaka dann nicht auf dem Platz. Die Startelf war ähnlich wie dem, was man auch schon kannte, mit Muslija links, dann der Dreierkette mit Iguli in der Mitte und dann vor Tanaka eben Azusi und Suso und vorne Itten und Rasmussen. Da hätte man ja vielleicht, wenn die Gesundheitssituation bei Paulina eine andere gewesen wäre, auch drüber nachdenken können, aber das ist jetzt auch müßig, darüber nachzudenken. Und so ging das dann ins Spiel hinein. Und die erste Halbzeit vielleicht weniger von Highlights geprägt als die zweite. Dennoch kann man ja sagen, dass die Fortuna über die ganze Zeit eigentlich relativ souverän aufgetreten ist und vieles, was man vielleicht bei dem Fürth-Spiel schon gesehen hatte, was man auch bei den Spielen, die dann nicht immer positiv ausgingen, bei Markus Anfang, unter Markus Anfang gesehen hatte, da auch wieder sehen konnte. Also eine gewisse Stabilität defensiv und dem Bemühen, offensiv Akzente zu setzen, vor allem über Muslia von links kommend, der da sicherlich eine ganz wichtige Rolle spielt und auch noch weiter spielen wird, hoffentlich, denn er bleibt ja so gesund, wie er aktuell ist.
Ja, also nicht nur, also klar, Muslia hat dem Spiel den Stempel aufgedrückt durch seine Einfälle, durch seine Pässe, durch ja seinen Einfluss aufs Spiel, aber es funktioniert halt auch gut, weil ich finde, dass er mit Kenneth Schmidt auch wirklich gut zusammenpasst. Also es ist mittlerweile ein ganz Duo, dem ich ganz gerne beim Zocken zugucke. Die wissen auch jeweils, was der andere macht. Da ist sinnbildlich die 32. Minute zu nennen, wo in mehreren Steilpässen tatsächlich komplett bis auf Ella Susi durchgespielt wird und dann der letzte Pass von Bielefeld geklärt wird. Das war so auch im Prinzip das, was man aus der ersten Halbzeit so ganz gut mitnehmen konnte, dass man sich oft in den Strafraum gespielt hat, aber der letzte Pass halt einfach nicht angekommen ist. Und das hat trotz einer recht überschaubaren Expected Goals Wert schon Hoffnung gemacht.
Ja, fand ich auch. Ja, also wirklich genau diese Durchbrüche über links, wo man eben immer wieder zur Grundlinie gekommen ist. Das war auch das, wo ich irgendwie in der Halbzeit dachte, so, boah, wenn man das irgendwie noch weiter ausbauen kann, so, man wird halt irgendwann vielleicht auch mal eine Anspielstation dann in der Mitte finden und dann wird es sofort super gefährlich werden. Und ich fand eben auch sehr, sehr optimistisch, wie sehr die Fortuna es halt irgendwie geschafft hat, Bielefeld vom eigenen Tor wegzuhalten. Also da gibt es ja wirklich nur diese eine Chance in der 41. Minute, die dann ganz zentral auf Kastenmeier geht, was schon auch eine ganz gute Chance ist. Aber abgesehen davon kommt von Bielefeld ja wirklich offensiv gar nichts. Auch wenn die eigentlich in den ersten 20 Minuten ein bisschen mehr vom Spiel haben. Aber schon da sieht die Fortuna, wenn sie dann mal vors Tor kommt, irgendwie gefährlicher aus. Und dann arbeiten sie sich einfach eben immer besser rein. Und ich finde schon, dass man deswegen halt wirklich auch in der Halbzeit denken konnte, ja, also hier ist auf jeden Fall was drin. Das ist irgendwie ein Spiel, wo man wieder mittendrin ist, wo man leicht überlegen ist. Und es gab halt eben dann auch so ein paar einzelne Spielerleistungen. Ich meine, Muslia habt ihr gerade schon hervorgehoben, die einen wirklich sehr optimistisch gestimmt haben. Also Iguli kann man ja auf jeden Fall nennen, über den müssen wir gleich bestimmt noch mal ein bisschen länger sprechen. Und
können wir jetzt auch reden, also warum nicht?
Ja.
Ja gut, weil da können wir auch jetzt Halbzeit, machen, ne, gerade weil er wirklich auch, ich glaube, in der ersten Halbzeit sogar fast noch seine besseren Szenen hatte. Ich weiß gar nicht, wann es jetzt war, ob es in der ersten oder in der zweiten Halbzeit war, aber ich hatte mich dann irgendwann schon so dran gewöhnt, dass es irgendwie ein, zwei so Situationen gab, wo ein Bielefelder Stürmer in so einen, mit einem langen Ball geschickt wird, in so ein 1-gegen-1-Duell mit einem Düsseldorfer Verteidiger, wo man halt genau weiß, okay, wenn man den Zweikampf jetzt verliert, ist der Bielefelder frei durch und läuft allein auf Kastenmeier zu. Und wo ich dann sofort dachte so, oh Gott sei Dank, Iguli ist das im Laufduell, weil man einfach sofort wusste, ach ja, okay, der gewinnt das sowieso. Und das war dann eben auch beide Male so. Und also ich finde es wirklich absolut beeindruckend, was der halt für eine Ruhe ausstrahlt. Und ja, wirklich einfach jetzt an diesem Freitag das erste Mal auch so einfach so von der Aura her so wirkte, als wäre halt einfach da in der Mitte der Abwehrchef. So, und das finde ich wirklich bemerkenswert.
Ja, also wenn jetzt auch die ganz großen Gegner kommen und er weiterhin seine Ruhe und Abgeklärtheit und seine Lufthoheit ausspielt, dann bin ich auch geneigt, ihn in Zukunft II den Außerirdischen zu nennen.
Den lassen wir jetzt hier mal schön im Nichts ausklingen. Also ja, klar, Iguli, absolut. Das ist schon wirklich beeindruckend, was der leistet und wie er das halt verstetigt, ne? Das finde ich, dass man das vielleicht, wenn man neu reingeworfen wird, vielleicht mal in ein, zwei Momenten spielen, zeigen kann. Das ist eine, aber dass er das jetzt klar, aber gegen Fürth haben wir ihn auch schon sehr zu Recht gelobt, wie er das gemacht hat. und gegen Bielefeld jetzt auch. Und wenn man sich überlegt, was ist die Aufgabe dieser Fortuna in dieser Rückserie? Ist es die Klasse halten? Ist es eben nicht abzusteigen? Am besten irgendwie frühzeitig ins Mittelfeld zu rutschen, dass man eine ruhige Saison hat. Und da ist Eguli eventuell eben genau so ein Spieler, der vielleicht gegen die Vereine oben eine größere Herausforderung steht. Das werden wir sie dann sehen. Aber der auf jeden Fall gegen die Vereine unten ein Leistungsträger sein kann. Und dafür brauchen, das ist mehr braucht man nicht. Und alles, was darüber hinauskommt, ist extra. Und das ist echt gut.
Also ich habe auf jeden Fall eine Dreier-Abwehrkette gesehen am Wochenende, wo ich ein Daland momentan als Ergänzungsspieler sehe.
Natürlich.
Ich hoffe, dass Markus Anfang das auch so gesehen hat. Also es gab jetzt ja schon einige Spiele, wo Daland halt irgendwie auch unnötigerweise mal den Vorzug bekommen hat. Jetzt war er ja gelb gesperrt, also kann eben nur hoffen, dass diese Eindrücke jetzt dafür sorgen, dass wir auch mit dieser Abwehr in Hannover spielen.
Ja, man muss auch überlegen, so Eguli hat wirklich überzeugt. Kenneth Schmidt, die Liebe bei mir wächst für Kenneth Schmidt jedes Spiel, weil er einfach total souveräne Sachen macht und auch so Fortchecking-Verteidigung mittlerweile sehr gut drauf hat. In der zweiten Halbzeit ist das dann stärker zu sehen, wie er dann halt hochzieht, um dann halt die Situation gar nicht erst zuzulassen oder sogar eine Kontersituation oder einen Umschaltmoment, Konter ist dann das Falsche, weil er halt schon so hoch den Ball erobert, das ist irgendwie, es wirkt gut gemischt. Du hast halt den großen Turm Eguli, du hast Schmidt, der auch mal vorne reindrücken kann, um zu verteidigen, und du hast halt Tim Oberdorf, der dir halt das Base-Level gibt, das du halt auch brauchst. Und das ist schon erstmal gut gegen Bielefeld eh. Und was eben zu dem Eindruck, glaube ich, dieser ersten Halbzeit, wo ja nicht unglaublich viel passiert ist, aber wo man zufrieden sein konnte, eben neben dem defensiven Riegel der Dreierkette oder Fünferkette zu zählen ist das auch dieses neu zusammengestellte Dreier-Mittelfeld mit Suso, Tanaka und Susi ja nicht so wirkte, als ob die wirklich neu zusammenspielen würden. Also Tanaka hat sich ja auf beeindruckende Weise schon in der ersten Halbzeit präsentiert, und es gab immer wieder Momente. Das ist sicherlich etwas, was Lou am Anfang gesagt hat mit Bielefeld, die es eben nicht verstanden haben, dieses Mittelfeld da so zuzumachen, wie man es zumachen müsste, eben immer Momente gab, wo eben Azusi oder halt Suso auf der 8 auch nach vorne reingehen konnten, um da Akzente zu setzen, abgesichert von Tanaka. Und genauso hat man sich das ja, wenn man sich die Aufstellung angeguckt hat, gedacht, dass es so ist. Und wenn man das dann sieht, dann ist es halt gerade im Hinblick auf die Hinrunde, wo man irgendwie nicht umwissen konnte, was ist eigentlich der Gedanke, den die Fortuna bei diesem Fußball verfolgt, den sie hier uns zeigt. Das ist ja einfach ein gigantischer Sprung. Und das sah man ja schon in den letzten Wochen unter Anfang, dass sich das jetzt fortsetzt beim ersten Spiel gegen einen direkten Abstiegskandidaten, Gegner, Konkurrenten, ist einfach sehr, sehr gut. Und das ist schon auf dieser ersten Halbzeit so, und die zweite Halbzeit ist ja noch besser geworden.
Ja, wie wichtig ist einfach wirklich dieser Tanaka-Transfer, ne? Also ich glaube, fast noch wichtiger als in den Situationen mit Ball ist ja irgendwie das, was man eben auch ohne Ball sehen konnte, ne? Also ich meine, auch mit Ball, da gab's ja, oder halt in der Situation, wenn der Gegner den Ball hat und er dann in den Zweikampf geht, da gibt es ja jetzt diese eine Situation, die ja schon fast schon zum Meme geworden ist, weil er da diesen fetten Vorcheck irgendwie auspackt. Ich finde es unglaublich, wie schnell und aggressiv der halt eben in diesem Anlaufen ist. Das macht unglaubliche Freude, dem halt zuzuschauen, und wie oft der halt auch einfach in die Grätsche geht und halt dann dabei auch den Ball holt, ne? Also der hat ja wirklich jedes Potenzial dazu. Alle Leute, die jetzt halt über Jahre die Finkgrätsche vermisst haben, sich absolut in die Herzen zu spielen. Also sowieso hat es, glaube ich, noch nie ein Spieler so leicht gehabt, innerhalb von kürzester Zeit zum Publikumsliebling zu werden. Also der Name wurde wirklich, es wurde, glaube ich, also neben dem Tor wurde nie so in der Arena so laut geschrien jetzt am vergangenen Freitag wie bei der Auswechslung von Tanaka. Also der hat es, glaube ich, schon richtig gut hier in Düsseldorf angetroffen, muss man sagen. Aber wirklich halt viel, viel wichtiger, glaube ich, halt noch, du hast es gerade auch angesprochen, Jan, wie sehr der halt eben Azuzi und Suso halt vor sich halt befreit. Irgendwie Azuzi mit diesem etwas chaotischen, aggressiven Riesenaktionsradius kann da halt irgendwie einfach ein bisschen freier irgendwie walten. Und ich glaube, gerade so die Rolle von Suso finde ich halt auch richtig cool, weil der halt irgendwie wirklich an allen möglichen Ecken halt irgendwie mal auftaucht. Und ja, wenn die halt einfach alle ein bisschen weniger ja, sich halt irgendwie mit der Defensivarbeit beschäftigen müssen, beziehungsweise mit einer anderen Art von Defensivarbeit halt irgendwie nicht so sehr irgendwie ja halt Stabilität geben müssen, so, das hilft einfach unglaublich weiter.
Also zur Defensivarbeit, also das mit den Grätschen habe ich natürlich auch außerhalb des Stadions zu Hause gefeiert, aber ich muss sagen, diese Kompromisslosigkeit, die er da gezeigt hat, für mich müssen da noch ein paar Spiele ins Land gehen, vielleicht, weil ich das so lange nicht mehr gesehen habe, bis ich da nicht mehr dann den Atem anhalte, ob er da mal übers, ja, drüber hinausschießt und eine frühe gelbe Karte bekommt. Also die Gefahr habe ich dann durchaus auch bei ihm gesehen.
Relativ früh.
Ja, genau. Ja. Und also trotzdem krass klar, dass man sich so direkt Respekt bei den Zuschauern erarbeitet. Aber viel wichtiger fand ich eigentlich für das Spiel mit Ball, was das für Suso und Azuzi bedeutet hat. Da kann sich der Herr Tanaka mal direkt den Anker auf den Oberarm tätowieren. Also das ist der Anker-Sechser, der uns vielleicht noch helfen wird.
Jim ist on fire heute, ja. aber man ist ja auch, man merkt ja, wie man durch diese Hinrunde auch so in seiner Sehgewohnheit geprägt ist. Und was Tanaka jenseits von den Grätschen für mich eben auch zu einem absoluten, ja, Publikumsliebling in dem Moment gemacht hat, war, es gibt eine Umschaltsituation des Gegners und du siehst ihn quasi im Vollsprint die Lücke zu laufen. Und diese Energie quasi, das jetzt einfach tun, etwas im Vollsprint, in der er auf dieser Position tut, ja, und halt die Energie so ausstrahlt, von wegen, ja, so, das unterbinden wir jetzt sofort, was hier sich möglicherweise aufbaut. Das hat man in der Hinrunde ja arg vermissen lassen und allein das ist schon vollkommen ausreichend. Die Grätsche ist da quasi das i-Tüpfelchen, der Rest ist schon, das ist schon, ja, ich glaube, Tim hat vollkommen recht zu sagen, warten wir mal ab, wie es gegen andere Mannschaften aussieht und ob das, wie sich das stabilisiert. Ich habe eben gesagt, bei Eguli ist es auch manchmal leicht, in so 1-2 Spielen, die man reinbringt, erstmal einen guten Eindruck zu hinterlassen. Man muss es halt verstetigen können. Eguli hat das jetzt gezeigt. Und bei Tanaka muss man eben hoffen, dass sich das auch so zeigt. Aber das allein so ein, der ist ja auch nicht groß gewachsen. Und dann dieses schnelle Laufen, das nimmt mich mit. Ja, das strahlt irgendwie so, jetzt machen wir hier gar keinen Quatsch und ich habe auch das Tempo, um mit allem mitzuhalten, um einen Gegenstoß zu unterbinden. Jetzt sind wir quasi schon dabei, so ein bisschen abzubinden, aber wir gehen jetzt vielleicht mal in die zweite Halbzeit rein.
Richtig. Da fällt mir halt einfach zu ein, dass ich halt in der ersten Halbzeit keinmal den Namen Rasmussen notieren musste. An dem ist das Spiel in der ersten Halbzeit so schön gepflegt vorbeigelaufen. Im zweiten Durchgang, nachdem Russo anzeigt, dass Arminia Bielefeld irgendwie in der zweiten Halbzeit sich auch was vorgenommen hat und mitspielen will, geht's ja dann eigentlich los, damit das Rasmussen einmal ein schönes Dribbling zeigt. Ein bisschen glücklich El Azuzi findet, der einfach leider ein bisschen zu lange mit seinem Abschluss wartet, weil ansonsten hätte tatsächlich der, den man schon in der C11 sah, den Korken quasi knallen lassen und das 1-0 gemacht.
Ja, würde ich einfach auch nochmal kurz Florian Kastenmeier loben. Also das Ganze entsteht halt daraus, dass Kastenmeier diesen Abstoß auf Rasmussen schlägt, also irgendwie auch im Mittel, dass Fortuna super, super viel anwendet in dieser Saison, wenn der Gegner das anbietet. Und ja, Rasmussen, der wirklich bis dahin komplett blass war, macht das halt super. Das ist ja wirklich so sein Move, so dieses Power-Dribbling, wo der halt einfach irgendwie Tempo aufnimmt, was man ihm mal gar nicht so richtig zutraut, sich da vorbeitankt und Ja, und der erste große Fehler ist ja eigentlich, dass Rasmussen dann halt den falschen Pass spielt, nämlich halt irgendwie so ein bisschen undefiniert in den Raum irgendwie kurz hinter Itten halt spielt und nicht Elazuzi sofort anspielt, der halt am Elfmeterpunkt völlig frei ist, so dass dann halt eben Itten nochmal zurücklegen muss und dann überhaupt irgendwie erst zu diesem riesigen Gedankenknoten halt irgendwie so führt, den Azuzi dann halt irgendwie bei sich im Kopf hat. Ja, es ist aber wirklich auch schon unfassbar bitter, muss man sagen. Also dass er da wirklich dann irgendwie diesen Heber halt irgendwie wählt mit dem Außenriss aus einer Position, wo er halt eigentlich entweder mit der Innenseite oder mit dem Vollspann mit dem linken Fuß, also völlig egal. Wir haben jetzt auch schon viel gesehen, dass Azuzi auch mit rechts schon irgendwie jetzt nicht der stärkste Techniker ist und mit links halt noch viel weniger. Aber halt aus, weiß ich nicht, sind das 2 oder 3 Metern, da kannst du den Ball halt wirklich mal im Tor unterbringen. Und ich glaube, wenn er da den linken Fuß nimmt, dann ist das eigentlich auch eine ziemlich sichere Nummer. Oder sollte eine ziemlich sichere Nummer sein.
Das wäre zu schön gewesen.
Das leitet eigentlich die Phase ein, die dann Fortuna dominieren wird. Ja. In den nächsten Minuten, den nächsten, ja, ich weiß gar nicht bis wann, aber bis eigentlich. Ja,
bis World-Schuss da auf die Latte eigentlich.
Ja, vielleicht, genau, das mag man noch als Moment sehen, wo man halt kurz Angst hat, dass man trotz der Überlegenheit vielleicht nicht belohnt wird für die Leistung. Das stimmt, aber es gibt halt, die Fortuna ist dran, ist wach. Dafür steht halt auch die zweite große Azuzi-Chance, auch wenn man vorher noch Dinge benennen kann, wo Kenneth Schmidt, ich habe es eben schon gedeutet, den Ball stark erobert, dann legt Itten, ist es glaube ich, auf Azuzi ab und Azuzi schließt dann ein bisschen zu schwach ab. Hat Tanaka noch eine Nachschusschance, aber man ist dran und man ist auch in anderen Situationen dran, eben das aus dem Mittelfeld, wo man ja auch Muslia zuzählen kann oder als Außenstürmer, wie man auch ihn immer benennen möchte, eben Situationen hat, die dann nicht bis zum Ende gut ausgespielt werden, wo dann die Flanke zu schlecht ist oder die Strafraumbesetzung nicht so gut ist. Da kann man überlegen, ob eben ein Paulina eine bessere Ergänzung ist, um Itten noch weitere Körper neben ihn zu stellen. Das ist vielleicht eine Frage, aber es wird auch, die Flanken an sich sind auch nicht besonders gut, ne? Aber es vorher passiert viel Gutes. Das ist sicherlich auch schon mal etwas, was man da mitnehmen muss. Und
ja. Also ja, was ich auf jeden Fall aus dieser starken Phase mitgenommen habe, ist, also wir haben jetzt die zwei großen Chancen von Elazuzi angesprochen. Ansonsten taucht Sima Suso auch ein ums andere Mal im 16er auf. Dass die beiden Achter halt so sehr ins Spiel nach vorne eingebunden sind, das lässt Schlimmes erahnen, würde ich mal sagen, für die nächsten Wochen von Shinter Appelkamp. Also ich sehe nicht, wie man ein anderes Mittelfeld, außer es kommen Verletzungen oder Sperren dazu, in den nächsten Wochen aufbieten wird. Das ist, wo ich einfach ein großer Fan von Shinter Appelkamp bin, gerade leider die Realität. Den sehe ich da nicht, wo man den noch einbauen sollte.
Nee, also so wie die gespielt haben, alle Suso haben wir es genannt, Elazuzi eben im Ende unglücklich, aber immer mit Situationen, die er gut macht oder in die er überhaupt kommt. Absolut, ja, weiß ich auch nicht. Also ich meine, das Verrückte ist ja, wir reden über Linksverteidiger, die man bräuchte. Ich finde es halt bei Muslia, gerade die letzten Spiele, so beeindruckend, dass der nicht nur offensiv total aufblüht, sondern dass er halt auch die nötigen Defensiv-Zweikämpfe macht. Und Sprints mitmacht. Und
gewinnt. Das ist also auch gewinnt diese Zweikämpfe. Also Wahnsinn. Ich habe mir absolut gegen die Augen gerieben.
War das noch ein bisschen schwieriger, aber gegen Bielefeld sah das schon sehr viel besser aus. Also als ob man halt im Trainingslager trainiert hätte, das, wie er das macht. Ne? Also das, man muss halt sagen, okay, es gab vielleicht auch nicht so viele Situationen, es gab immer so einzelne Situationen, wo klar war, okay, den Sprint musst du jetzt halt machen, sonst bist du halt ganz offensichtlich der Schuldige an dieser ganzen Situation. Wenn jetzt der Gegner stärker ist und es mehr Defensivarbeit gibt, die halt auch irgendwann nervt und an den Kräften raubt in einem kalten Februartagen in Berlin oder so, dann, ja, er hat in Berlin schon gespielt, aber ist egal,
was ich meine. In einer Woche gibt's halt 65% Hannover. Ballbesitz von Hannover mit Titzfußball, ne? Genau. Also
das ist halt, darüber, darauf kann man sicherlich auch nochmal dann achten, wenn man Defensivläufe beobachten möchte, wie Muslia sich da zeigt, weil gegen Bielefeld und eben zum Teil gegen Fürth war er halt auch da, hat es dann aber nicht immer gut gemacht, weil er eben das nicht seine angestammte Position ist. Aber das muss ich auch sagen, gegen Bielefeld hat er mir auch defensiv sehr gut gefallen.
Ja, und er schlägt ja dann auch einen Freistoß in der 71., wo mal wieder eine Chance durch Itten da ist. Danach kommt noch eine Flanke von Kenneth Schmidt, die Kersken gerade noch vor Ioa klären kann. Und dann, so überlegen man die zweite Hälfte gestaltet hat, bricht halt bald dann schon die 80. Minute an. Und so langsam denkt man, okay, da läuft einem jetzt die Zeit davon.
Darf ich euch nochmal eine Frage dazu stellen vorher?
Ja.
Also
ja.
Ich fand schon auch, natürlich war Fortuna irgendwie überlegen, aber ich hatte auch in dem Spiel so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt durch den Wechsel, den wir jetzt ja in den letzten Wochen schon mal häufiger gesehen haben, nämlich dass Anfang da in der 62. Minute Rasmussen rausnimmt, der natürlich jetzt keinen Megatag hatte, aber halt trotzdem diese 100%ige Torchance halt irgendwie vorbereitet, dass er damit so ein bisschen den Drive aus dieser guten Phase von Fortuna nimmt.
Ja.
Weil er bringt halt Luca Raimund, und ich glaube, wir alle wissen, haben in dem Augenblick im Kopf, dass ja, okay, Rasmussen hat halt seine Probleme, der kann zumindest irgendwas kreieren. Wenn jetzt Luca Raimund kommt, wird er aber vermutlich keine einzige Situation haben. Und dann hat er halt auch eine halbe Stunde lang keine einzige Situation. So, und
ja.
Das ist halt wirklich ein kompletter Fremdkörper, und ab da ist es dann halt eigentlich auch vorbei. Ne? 2 Minuten später gibt's dann halt eben diese eine Halbchance da von Bielefeld, und genau wie du es gerade gesagt hast, Tim, es plätschert dann halt so dahin.
Genau, irgendwie. Genau. Und man denkt halt, ich hatte jetzt gar nicht so speziell an den Wechsel gedacht, aber der ergibt vollkommen Sinn, dass man das auch daran festmachen kann. Ich hatte halt auch schon so ein bisschen gedacht, okay, das, was ich hier jetzt gerade denke, viel Überlegenheit, wenig Ertrag, das kommt auch in den Köpfen der Spieler an. Und das wäre schon bitter gewesen, finde ich, wenn man dieses Spiel 0-0 gespielt hätte. Weil man es eigentlich in der zweiten Halbzeit so stark, und auch eigentlich in der ersten Halbzeit schon, nur da hat man die eigenen Chancen nicht gehabt, aber Bielefeld halt nichts zugelassen. Aber gerade in der zweiten Halbzeit so stark dominiert hat, das wäre schon extrem bitter gewesen.
Ich bin da ganz froh, dass Lou das nochmal gesagt hat, weil ich hatte mir das auch nämlich sogar notiert und also so ein Fragezeichen für diesen Wechsel gemacht. Also im luftleeren Raum kann ich diesen Wechsel verstehen. Weil Rasmussen eben, ihr habt das gesagt, jetzt nicht die totale Sterne vom Himmel gespielt hat. Aber Rasmussen ist halt einer, der hatte schon eine gute Situation. Und den hat der Gegner dann auch im Hinterkopf, und da musst du schon noch ein bisschen drauf aufpassen. Das zieht dann vielleicht mehr Energie beim Gegner, und ne? Und Raimund, also es tut mir wirklich leid, aber der hatte noch nie eine gute Situation bei der Fortuna. Das ist halt sehr hart gesagt, und das ist auch jetzt nichts irgendwie, ne? Tut mir auch leid für den, weil ich glaube, der hat sich das auch anders vorgestellt, aber das ist dann einfach kein Faktor mehr. Und da kann man ja doch sagen, das könnte bei Paulina auch wieder anders sein.
Who knows? Oder Paulina ist der neue Raimund. Wie willst du?
Ne, wissen wir nicht. Aber alle diese Sachen, die Paulina fragen, die man so im Hinterkopf hat. Aber das fand ich nämlich auch. Und es war nicht so krass wie in den Wochen vorher, wo man sich gedacht hat, dieser Wechsel hat jetzt wirklich alles rausgenommen. Was macht er da? Aber ja, muss man schon festhalten, dass der was dass es da ein Problem gab danach. Also ein bisschen die Luft rausgenommen hat.
Und ich finde halt irgendwie auch dann dieser Doppelwechsel dann in der 81., dass dann irgendwie noch Appelkamp und Zimbo für Emma und Ella Susi kommen, das sorgt ja auch nicht für einen Wechsel, sondern das Spiel plätschert halt einfach genauso weiter vor sich hin, ne? Und ich finde, man sieht halt eben auch speziell an diesem Wechsel ja auch eigentlich, also das, wenn man jetzt sagt, dass man sich halt irgendwie auf den Außenbahnen, auf den Außenverteidiger beziehungsweise auf den Schienenpositionen gut aufgestellt sieht, finde ich das halt irgendwie schwierig, ne, weil irgendwie du hast halt auf der einen Seite hast du halt irgendwie Lenz, auf den du nicht so richtig bauen kannst und Muslia, wo es natürlich mega ist, wenn der wirklich halt weiter so spielen kann wie an dem Tag, aber wir haben es ja gerade eben schon angesprochen, dass das dann vielleicht gegen andere Gegner irgendwie nicht mehr so einfach ist mit der Defensivarbeit und auf der anderen Seite hast du halt einen Emma, der halt auch wirklich 80 Minuten lang auch ein kompletter Fremdkörper in dem Spiel ist und genau wie eigentlich auch große Teile der Hinrunde einfach überhaupt nicht stattfindet und auch einfach total harmlos ist. Und dann bringst du halt Zimbo, der dann halt auch dann alleine die, ne, weil ich dachte halt irgendwie, erst okay, wahrscheinlich wird man irgendwie das System umstellen, macht man aber nicht. Und Zimbo muss dann da 10 Minuten eben noch alleine auf der Schiene spielen. Das ist halt auch was, was halt, glaube ich, andere Teams, die sich in einer anderen Formkurve, auch in einer anderen Qualität befinden als Arminia Bielefeld, können die das auf jeden Fall aufdecken, was es dann da für ein großes Geschwindigkeitsdefizit gibt. Und es ist schon so, dass dann eigentlich bis zu dieser Ecke, die dann eben zum 1-0 führen wird, Bielefeld eigentlich so, also jetzt nicht das Spiel in der Hand hat, aber die, ich weiß, dass ich dann irgendwann gedacht habe, oh Gott, jetzt hier bloß nicht irgendwie doch blöd das 0-1 kassieren. Also da ist sehr, sehr wenig, was halt darauf hindeutet, dass man dieses Spiel halt irgendwie noch gewinnen würde. Und auch die Art und Weise, wie man dann diese Ecke sich erarbeitet, ne? Das ist ja auch keine spielerische Situation, sondern es ist einfach nur ein Cedric Itten, der halt in der Situation, die nicht besonders aussichtsreich ist, irgendwie nochmal einem Ball hinterhergeht und dadurch halt irgendwie einen Fehler von einem Bielefelder erzwingt. Und das ist schon eigentlich ein ziemlich großes Glück, dass man dann auf einmal diese Ecke hat, weil man hat jetzt ja auch nicht irgendwie super viele Ecken sich in diesem Spiel erarbeitet, ne? Also das ist schon alles irgendwie ein bisschen glücklich und ja, aber dementsprechend halt umso besser, dass man halt eben dann in so einer 86. Minute dann wirklich halt eben auch noch die Qualität hat, das dann halt so zu verwerten. Auch wenn ich das in dem Moment auch ziemlich kurios fand, dass man halt wie Muslia diese Ecke schießen lässt, wenn halt irgendwie schon Appelkamp auf dem Feld ist, weil Muslia halt, glaube ich, bis dahin zwei Ecken geschlagen hatte, die beide echt unterirdisch waren. Appelkamp befindet sich da irgendwie zu dem Zeitpunkt irgendwie im 5-Meter-Raum. Ich weiß auch, dass ich da irgendwie noch drüber geschmunzelt habe, während der Ball in der Luft ist, aber in der nächsten halben Sekunde ja, hat sich mein Schmunzeln dann eben in ein Schreien verwandelt, weil halt Itten das wirklich absolut vorzüglich macht. Also das ist natürlich genau diese Qualität, weswegen man den halt im Sommer geholt hat. Ist da, glaube ich, gegen 2 oder gegen 3 Gegenspieler halt eben siegreich und köpft den Ball.
Gegen 4 Gegenspieler ist er erfolgreich.
Gegen 4 Gegenspieler sogar. ja, also ist natürlich absolut mega, wie der den Ball da halt irgendwie genau an den richtigen Punkt halt eben setzt und ja eben auch nicht das erste Mal, dass da halt irgendwie so eine, ne, nach so einer Standardsituation oder in so einem, ja, nach einer Flanke, ne, dass er jetzt eben in diesen wichtigen Spielen, wo es jetzt drauf ankommt, Fürth, Magdeburg und jetzt eben auch Bielefeld, dass er da halt so ein Tor macht.
Aber ja, man kann natürlich sagen, es hätte auch anders ausgehen können, 0-0. Aber dieses 1-0 ist, wie ich finde, einfach das perfekte Ergebnis für dieses Spiel. Es ist genau das Ergebnis, was das Spiel
verdient hat, ja.
Genau, was ich da gesehen habe quasi. Ein 2-1 wäre viel zu viele Tore zu viel gewesen. Ja, also wer hätte diese Tore bei... Klar, es gab diesen Schuss da von Bielefeld, aber die waren einfach sehr harmlos. Und ich glaube, da können wir jetzt nur die Schleife machen zu dem, was Lou am Anfang gesagt hatte. Also Bielefeld fand ich... Also ihr habt es schon gesagt, einfach... sehr viel schlechter als in der Hinrunde und du hattest es, glaube ich, die schon gesagt, Lou, mit Hinblick auf die Vorschau, auf das Spiel oder ich weiß gar nicht, ob wir es in der Aufnahme hatten, der Hinrundenrückblick, dass einfach ja Bielefeld auch in einer schlechten Situation sich befindet oder befand vor der Winterpause und aus dieser ganz offensichtlich noch nicht raus ist. Und das ist gut für die Fortuna, schlecht für Bielefeld, aber gut.
Ja. Also schlussendlich, wegen der Viertelstunde nach der Pause, ein verdienter Sieg würde ich auch so sehen. Also, aber was schon richtig ist, genau, was schon richtig ist, ist gegen Bielefeld der 1-0-Sieg unglaublich wichtig. Und deshalb auch egal, wie er zustande gekommen ist. Und die letzte halbe Stunde halt tatsächlich mit 3 Abschlüssen, 2 davon nach einer Standardsituation. Und das sollte einem vielleicht trotz allem zu denken geben. Weil man wird nicht gegen jedes Team wahrscheinlich mit einem Tor das Spiel gewinnen, auch wenn es einfach richtig schön ist, auch für Florian Kastenmeier, dass man seit Bochum mal wieder zu Null gespielt hat.
Und da ist ja eigentlich schön, Lou hat es schon angedeutet, der Kontrast zu dem, was jetzt kommt,
ist oh ja,
total spannend, ne? Also Hannover ist jetzt vielleicht auch keine Spitzenmannschaft dieser zweiten Liga.
Ich würde aber gerne noch einen Satz, bevor wir zu Hannover rübergehen, irgendwie noch einen Satz irgendwie zum Ende des Spiels halt irgendwie sagen. Ich unterstreiche erstmal alles, was ihr gerade gesagt habt und einfach noch zwei Beobachtungen jetzt irgendwie nochmal aus der Stadionperspektive. Das habe zumindest ich so empfunden, dass es jetzt so das erste Mal in dieser Saison war bei einem Heimspiel. Ich war allerdings jetzt auch beim Fürth-Spiel nicht dabei. Da könnt ihr mich gerne berichtigen, falls das da anders gewesen ist. Aber für mich war es jetzt das erste Mal so, dass halt nach einem Spiel halt nicht irgendwie nur Erleichterung irgendwie nach einem Sieg jetzt irgendwie zu spüren war oder generell, sondern dass das einfach nach einem Heimspiel wirklich eine Positivität irgendwie einfach erlebbar war. Also das hat mehr oder weniger die ganze Südtribüne halt geblieben ist, mit der Mannschaft halt noch gefeiert hat, dass man halt irgendwie hinterher nicht irgendwelche kämpferischen Lieder angestimmt hat, sondern halt irgendwie so Lieder, mit denen man halt wirklich irgendwie feiert. Und das fand ich total angenehm, weil es der ganzen Situation so ein bisschen die Schwere genommen hat. Und das konnte man eben auch bei den Spielern sehen, dass da, dass da halt irgendwie die Gesperrten, die Verletzten so ein bisschen miteinander gescherzt haben, sich da auch mit Wasser bespritzt haben, so ein bisschen wie man das halt von früher kennt. Irgendwie, das hat man wirklich lange, lange, lange in der Arena nicht mehr gesehen, finde ich. Und dann auf jeden Fall auch nochmal dazu bemerkenswert, dass bei diesen Feierlichkeiten, die dann irgendwie so am Tor stattgefunden haben, so zwischen Bande und Tor, dann eben auch, glaube ich, jetzt das erste Mal Markus Anfang mit seinen beiden Co-Trainern auch so ein bisschen dazugekommen ist. Also die haben Abstand gehalten, die standen, glaube ich, so an der Strafraumgrenze, aber haben dann halt da so ein bisschen gestanden und so ein bisschen unbeholfen halt irgendwie mitgeklatscht. Also sah auf jeden Fall auch ziemlich unauthentisch aus, muss man auch sagen. Aber hey, ich glaube, es geht irgendwie da auch so ein bisschen um den Effort, den die halt gemacht haben, weil ich glaube, es gab wahrscheinlich, besonders im Trainingslager, wahrscheinlich die Rückmeldung, dass es halt super, super schwierig ist, sich mit dem Trainer zu identifizieren. Und ich glaube, dass das halt irgendwie so ein Versuch des Brückenbaus wahrscheinlich irgendwie sein soll. Und ich meine, es ist, glaube ich, allen klar, das ist hier keine Liebesbeziehung, das ist halt eine Geschäftsbeziehung zwischen Markus Anfang und Fortuna Düsseldorf. Aber also ich glaube, zumindest diesen Effort kann man vielleicht mal ein bisschen wertschätzen, auch wenn ich nicht glaube, dass das irgendwie zu noch wahnsinnig viel mehr halt eben führen wird.
Dann nehme ich noch einen Schluck aus meinem Hannoveraner Bier, das ich gerade trinke, das auch noch Maschsee heißt. Wie sollte ein Bier aus Hannover sonst heißen? Und danke für diesen Eindruck, weil ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Das war ja zu beobachten.
Ist das, darf ich mal kurz fragen, immer vor den Auswärtsspielen, machst du das jetzt so, dass du so eine Bier-Auswärtstour durch Deutschland machst, oder wie kommst du dazu?
Finde ich eine sehr schöne Anregung, ehrlicherweise, ja. Also ja. Gerne weitermachen. Das nächste wäre dann ein Karlsruher Bier, glaube ich.
Okay, da muss ich, ist das ein Rothaus? Weil, nee.
Ein Wild,
das ist aber ein Trainingslager, das Bier. Das Maschsee-Trainingslager. Gar nicht schlecht. Es ist Zufall. Aber ich habe es eben gesehen, als ich es aus dem Kühlschrank nahm und dachte, ach, das passt ja. Und
du hast zufällig ein Maschsee-Trainingslager bei dir im Kühlschrank stehen. Okay, also
das ist auf jeden Fall nicht schlecht.
Das habe ich zufällig nicht bei mir
im Kühlschrank rumstehen. Heute Nachmittag gekauft beim Bierhändler meines Vertrauens. Und habe nicht drüber nachgedacht, dass es natürlich im Hinblick auf den Hannover-Ausblick passen würde. Und es dann aber halt mit Freude gemerkt, dass ich es gekauft hatte und jetzt auch trinken kann. Und auch schon größtenteils ausgetrunken habe, während wir in den Hannover-Segment reingehen. Vielleicht, weiß ich nicht, gehen wir da jetzt rein? Oder ja.
Ja, sehr gerne. Können wir gerne machen. Gerade weil ich auch finde, dass es vielleicht eine der Vorschauen ist, die die auch nochmal ein bisschen interessanter irgendwie war, als es das irgendwie normalerweise so ist, weil irgendwie bei Hannover in dieser Hinrunde und jetzt gerade auch im Winter irgendwie schon einiges los war, ist schon einer der spannenderen Vereine der Liga im Augenblick, würde ich sagen. Und auf jeden Fall auch mit so einer kleinen positiven Note, weil ich finde schon, dass man gerade durchaus behaupten kann, dass Hannover schon auch verwundbar ist und dass man da auch relativ unzufrieden ist, wahrscheinlich im Augenblick. Die Formkurve zeigt auf jeden Fall ziemlich nach unten. Man hat jetzt gerade am Wochenende in einem direkten Duell um den Anschluss an die Aufstiegsplätze in Kaiserslautern ziemlich dumm nach einem eigenen Platzverweis halt irgendwie nach einer Führung noch verloren. Und ist da jetzt echt so ein bisschen abgerutscht und hat den Anschluss da oben verloren. Ja, diese ganze Saison von Hannover ist eigentlich nur von vorne irgendwie über den Saisonstart erklärbar. Ich meine, es gibt da diesen riesigen Umbruch, wo halt noch mehr neue Leute geholt wurden als bei der Fortuna. Wir erinnern uns, neuer Trainer mit Christian Titz. Und alles klappt halt sofort vom Anfang an wie am Schnürchen. Ende August hat man die ersten 4 Spiele gewonnen, ist mit 12 Punkten Tabellenführer. Und der Tabellenzweite hat nur 8 Punkte. Das heißt, man weiß halt Ende August schon, dass man halt wegen der Länderspielpause 3 Wochen später auch auf Platz 1 stehen wird. Und sowas schafft natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Und das ist eine Erwartungshaltung, der man dann halt einfach immer weniger und weniger gerecht werden kann seitdem. Seit nämlich diesem 4. Spieltag hat Hannover 96 gerade mal einen Punkt mehr geholt als die Fortuna. Und das ist natürlich, wenn wir uns unsere Situation anschauen, schon ziemlich mickrig, ehrlicherweise. Ja, und das Ganze, obwohl man es schon eben auch schafft, diesen sehr dominanten und eben auch spannenden Titz-Fußball aus Magdeburg mehr oder weniger 1-1 halt eben nach Hannover reinzuholen, was auch bedeutet, und da kann man sich natürlich wirklich ziemlich ärgern bei Hannover, dass man, wenn man jetzt die Expected Goals und die Expected Goals Against zugrunde legt, eigentlich auf Platz 1 liegen müsste. Also es herrscht halt eine riesige Diskrepanz zwischen den Chancen, die man kreiert, die man zulässt und den Toren, die dann halt eben daraus fallen. Und das ist natürlich zum einen Pech beziehungsweise Unvermögen im Abschluss. Das kann man vor allen Dingen daran sehen, dass man zum Beispiel auf Platz 1 bei den Alu-Treffern steht in der Liga. Da hat man schon 11 gesammelt. Die Fortuna hat da 6 und steht damit auf Platz 4. Also das finde ich ist schon auch ein großer Unterschied. Schalke hat 1. Also da sieht man auch, wieso Schalke vielleicht so viele Punkte vor Hannover steht. Aber es ist halt eben nicht nur Pech und Unvermögen, sondern es sind eben auch die Probleme, die wir halt eben aus Magdeburg schon kennen, die dieser Titz-Fußball halt eben mitbringt. Ja, das mit der Dominanz habe ich angesprochen, sieht man halt wirklich sehr, sehr deutlich. Man ist natürlich wieder Platz 1 im Ballbesitz. Man ist Platz 1 in der Liga bei Angriffen pro Spiel, die ausgeführt werden. Man ist erster Platz bei den Schüssen, die aufs Tor der Gegner gehen. Man ist Platz 1 bei Pässen, die ins letzte Drittel gespielt werden. Man ist Platz 1 bei Ballkontakten im gegnerischen 16er. Aber man schafft es irgendwie nicht, diese Dominanz wirklich auch in Tore umzumünzen. Von den 30 Toren, die man erzielt hat, sind 20 nach Ecken, nach Freistößen, nach Einwürfen und nach Elfmetern erzielt worden. Also das heißt, obwohl man halt diese große spielerische Stärke hat, kann man das einfach nicht in Torerfolge umsetzen. Und es gibt halt eben auch in der Defensive diese typischen Titz-Probleme. Es ist immer wieder, kriegt man halt selber Probleme, wenn der Gegner schafft, das hohe Pressing mit einem hohen Ball zu überspielen. Wenn zweite Bälle vom Gegner gewonnen werden, bekommt man große Probleme. Halbfeldflanken machen Hannover viel mehr Probleme als anderen Mannschaften in der Liga. Also eigentlich mehr oder weniger alle Situationen, die halt dafür sorgen, dass halt so klar ablaufende, dass so klare Abläufe, dass klare Strukturen so ein bisschen gebrochen werden. Und das führt halt eben dazu, dass Hannover, ich glaube, die schlechteste Defensive in der obersten Tabellenhälfte hat. Ja, auch der ganze Verein hat im Winter jetzt ziemlich viel Tumult hinter sich. Es ist da jetzt zu einem Umbruch gekommen, den man in der sportlichen Verantwortung wahrscheinlich gar nicht so geplant hatte. der Sportvorstand Markus Mann, der jetzt über viele Jahre gute Arbeit geleistet hat, wechselt zu Red Bull Salzburg. Dafür hat Hannover nochmal 2 Millionen gesehen und ihn durch Jörg Schmadtke ersetzt, der zurückkommt. Auf jeden Fall auch relativ kurios. Und auch so ein bisschen das Mastermind hinter dieser Arbeit, der ziemlich junge noch Kaderplaner Maximilian Lüftl wechselt zu Schalke. Also und der ist, wie gesagt, eben so ein bisschen das Mastermind, nicht nur hinter der Arbeit von Markus Mann, sondern eben auch derjenige, der halt als Verantwortlicher die zweite Mannschaft in den letzten Jahren verantwortet hat und dafür gesorgt hat, dass die letztes Jahr in die dritte Liga aufgestiegen sind. Und das ist dann auch nochmal ganz interessant, weil Hannover dadurch halt einen ziemlichen Wettbewerbsvorteil hatte, finde ich, dass sie halt letztes Jahr eben ihre zweite Mannschaft in der dritten Liga antreten lassen konnten. Und das sieht man eben auch daran, dass 4 Spieler, die letztes Jahr dort zu den Stammspielern gezählt haben, eben auch dieses Jahr dann bei der ersten Mannschaft so im erweiterten Kreis der Stammspieler zumindest halt irgendwie auftauchen. Ne, also kann man irgendwie Kolja Udenne nennen, der hat auch schon einmal getroffen, Hayate Matsuda für die Schiene hat schon 3 Tore gemacht für Hannover, Hussein Chakrun, so ein Dribbler für den Flügel, hat schon 2-mal getroffen und eben der Shooting-Star dieser Saison, Aseko Nkili, hat auch schon 2 Tore gemacht. Der spielt quasi den offensiven Part auf der Doppel-8. Und sind halt eben alle Spieler, die letztes Jahr in der dritten Liga Erfahrungen sammeln konnten und jetzt eben diese Saison so ein bisschen immer weiter im Kreis steht oder teilweise eben auch schon Leistungsträger sind bei Hannover 96. Dann hat man irgendwie jetzt auch nochmal interessante Transfers getätigt mit Elias Hart und Noah Weishaupt, 2 Spieler geholt, die viel Erstliga-Erfahrung haben. Die haben jetzt auch beide schon Spielminuten gesehen, beziehungsweise sogar gestartet am Wochenende und werden das wahrscheinlich auch gegen Fortuna tun, könnte ich mir vorstellen. 2 Spieler sollte man auf jeden Fall herausheben, die wirklich absolute Leistungsträger im Augenblick sind. Und das ist einmal Enzo Leopold, der halt eben vor einer Doppel-8, so ähnlich wie jetzt die neue Tanaka-Rolle bei der Fortuna, halt auch eben der alleiniger Sechser ist, den sich wahrscheinlich jeder einzelne Trainer in der zweiten Liga absolut wünschen würde, weil er halt eben auch für Ruhe und für Verankerung sorgt und trotzdem richtig viel am Ball kann. Und da muss man natürlich noch Benjamin Schallmann nennen, der vorne im Sturm halt eben schon 10 Tore gemacht hat und so ein bisschen die Mittelstürmer-Version von Christian Rasmussen, finde ich. Also so vom Körpertyp her und auch dafür, wie viel Geschwindigkeit der halt irgendwie überraschend entwickeln kann. Und ja, und ist halt eben aber jemand dann im Gegensatz zu Rasmussen, der halt eben auch richtig stark abschließen kann. Ja, ich weiß nicht, was denkt ihr, sollte man an der Spielweise irgendwas ändern im Gegensatz zu dem Bielefeld-Spiel? Sollte man personell irgendwas ändern oder würdet ihr einfach mit genau derselben Mannschaft irgendwie jetzt nochmal in dieses Hannover-Spiel reingehen?
Ich glaube, was das Personal angeht, sind die Alternativen ja begrenzt, muss man sagen. Und diese Frage der Stabilität, die wird ja jetzt in besonderem Maße herausgefordert. Und das ist etwas, wo ich den Eindruck habe, dass das Markus Anfang schon verstanden hat, der Mannschaft näher zu bringen. Vielleicht gut, die letzten beiden Spiele waren Fürth und jetzt Bielefeld. Und das ist vielleicht auch, das verklärt vielleicht auch ein bisschen den Eindruck. Deswegen ist es einfach total, also ich würde es eigentlich das Spiel zeichnet sich ja von alleine, ne? Du musst halt defensiv gut stehen. Du musst halt hoffen, dass Tanaka irgendwie diese Stabilisierung ist. Mit Suso und Azusi hast du aber auch noch 2 Achter, die defensiv eine Rolle spielen können. Über Muslia haben wir schon gesprochen. Aber dann ist auch klar, was passiert, wenn du Bälle eroberst, dass du halt schnell guckst, den Ball auf die linke Schiene zu bringen mit Muslia. Im Zweifel, dass der was kreiert oder Rasmussen schickst, dem man dann da hinstellen eben aufgrund seiner Geschwindigkeit und der mangelnden Alternativen, die einem da jetzt nicht wirklich anschreien. Und Itten ist halt eh klar, dass der spielt, weil irgendwer muss die Bude dann auch machen und sei es nach einem Standard. Also, ja. Die 64% Ballbesitz, die du da prognostiziert hast von Hannover, mag halt sein. Das wird so sein, wahrscheinlich. Und dann muss halt die Fortuna zeigen, dass sie gegen Christian Titz im Schnitt in den letzten Jahren immer gute Spiele gemacht hat damit. Nur halt vielleicht nicht mehr aus einer einstudierten Struktur heraus, sondern jetzt mit neuen Konstellationen. Weil das ist vielleicht etwas, was man führt, weiß ich nicht. Aber so gute Konter ausspielen, bin ich mir noch nicht so sicher, ob die Fortuna das kann. Das wird sie dann gegen Hannover zeigen dürfen und zeigen müssen, glaube ich. Ansonsten muss man halt hoffen, dass man, ich sag mal so, ein frühes Tor würde Hannover in die Karten spielen, wie es halt jeder Mannschaft in die Karten spielt, aber das wäre schon eher schlecht, weil man dann, könnte das sich so in einer Art und Weise drehen, dass es nicht unbedingt der Fortuna in die Karten spielt, aber ich weiß es auch nicht. Also, es ist, glaube ich, gerade nach den Spielen gegen Fürth und gegen Bielefeld so ein richtiger Test, ob man den Aufschwung und die Stabilität, die man da prognostizieren kann, konstatieren kann, eben auf das Spiel gegen Hannover, ob sich das da aber ich frage mich halt auch, und da würde mich eure Meinung interessieren, dann höre ich meinen Monolog auch auf, wie aussagekräftig ist das eigentlich? Was ist das Ziel der Fortuna? Das Ziel der Fortuna ist, drei Mannschaften zu finden, die schlechter sind als man selber. Das hat man mit Fürth schon geschafft, das hat man mit Bielefeld jetzt schon geschafft. Und dann kann man gegen Hannover halt auch, wenn man da einen Punkt holt, ist das vollkommen okay. Es geht darum, in der Liga zu bleiben. Und da wird so eine Niederlage wäre scheiße, eine hohe Niederlage wäre noch viel beschissener. Aber wenn man halt irgendwie 1-0 verliert, ist es halt so. Es geht halt darum, die Mannschaften unten drin zu halten und die zu besiegen. Spiele gegen Hannover und alle, die drüber sind, würde ich jetzt mal sagen, das ist alles so nicht Bonusspiel, aber ist okay, wenn man da halt nicht gewinnt oder einen Punkt holt.
Huh, Jan. was soll ich sagen? Genau, es wird einfach der Test für dieses zarte Pflänzchen, was man gerade probiert zu züchten, so dass es vielleicht im Stadion öfter so ist, wie Lou das eben beschrieben hat. Denn ich würde mal ganz ehrlich sagen, Hannover, egal wie viele Punkte sie geholt haben, in den X-Spielen, die Lou eben beschrieben hat, und dass das dann nur ein Punkt mehr ist als die Fortuna, ist Hannover auf jeden Fall der Favorit am Wochenende. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass uns ein Treffer gegen Hannover auf jeden Fall nicht für einen Punkt reichen wird. Und ob man denn mehr als einen macht und wer überhaupt außer Itten da trifft, ich habe da so meine Zweifel. Aber ich lasse mich gerne eines anderen belehren und vielleicht kassiert man ja auch wirklich weniger als die zwei Gegentore, die ich jetzt gerade in den Raum gestellt habe.
Ja, ich gehe da bei euren Bedenken auf jeden Fall auch mit. Ich sehe es eigentlich auch genauso wie du, Jan, dass das eigentlich jetzt dass man das Bonusspiel zu sagen auch ein bisschen zu viel ist, aber dass das kein Spiel ist, das man gewinnen muss. Genauso halt auch die Woche danach gegen Paderborn halt nicht, aber das ist halt eben auch so ein bisschen die Krux, dass du jetzt halt gegen Hannover und gegen Paderborn spielst, wo es halt auch einfach sehr, sehr schwer wird, was mitzunehmen. Und wenn du halt jetzt jeweils halt nichts mitnimmst, dann bist du halt super, super schnell wieder in dieser negativen Erzählung aus der Vorrunde drin. Und und dann ist halt eben auch vielleicht dann eben auf einmal nicht mehr die Möglichkeit, nochmal nachzulegen, weil dann die Transferperiode vorbei ist und dann kommt vielleicht irgendwie die eine oder andere Verletzung halt und dann sind wir halt super schnell wieder in so einem Gefühl, wie wir das halt irgendwie vielleicht im November gehabt haben oder irgendwie nach der Niederlage gegen Dresden oder so. Und von daher, glaube ich, wäre es schon unfassbar wichtig, da jetzt halt eben auch direkt halt eben auf diese positive Erzählung, die wir jetzt gegen Bielefeld halt gestartet haben, irgendwie noch einen draufzusetzen. Aber ich bin mir da halt eben auch nicht so besonders sicher und gerade halt irgendwie vielleicht auch nochmal, um nochmal an einen Moment ein bisschen früher anzuknüpfen, wo wir über Tanaka gesprochen haben. Ich glaube, ein ganz, ganz großer Faktor wird es halt eben auch sein, wie die Linie des Schiedsrichters halt eben sein wird, weil ich glaube, gerade mit diesem aggressiven Stil, den die Fortuna halt diese Saison spielt, und jetzt mit der Hinzunahme von Tanaka nochmal ganz speziell, ist es super wichtig, dass der Schiedsrichter halt eine relativ lockere Linie halt irgendwie hat. Und wenn aber ein Schiedsrichter alles abpfeift, und das hatten wir gerade am Anfang der Saison sehr, sehr viel, also gegen Bielefeld natürlich super prominent, aber auch eben ganz, ganz generell in den ersten Spielen, und sehr, sehr häufig auch, glaube ich, über die ganze Hinrunde sogar, dann ist das eigentlich immer ein Zeichen dafür gewesen, dass wir wahrscheinlich am Ende von diesen Spielen halt wenig mitnehmen. Und das ist natürlich eine Sache, auf die hast du halt keinen Einfluss. So, und ich kann mir halt schon auch irgendwie wirklich vorstellen, ja, dass wir da doch relativ abhängig irgendwie davon sind. Und ich hoffe, dass das jetzt im Augenblick halt irgendwie nur so ein Gefühl ist. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass das wirklich ein Faktor ist, diese Saison.
Ja. Also, ich sag mal so, man kann verlieren, aber so 0-3-Niederlage wäre schon auch schwierig. Weil das würde nämlich dieses Pflänzchen ordentlich zertreten. Und das sollte nicht passieren. Aber gut, ich habe mich ja so wie wir darüber reden, und was habe ich gemacht nach dem Sieg gegen Bielefeld? Ich bin auf die Tabelle gegangen und dann habe ich nach oben gescrollt. Und das habe ich länger nicht mehr gemacht. Und ich weiß nicht, was das heißt. Okay. Nicht nur gucken, wo ist der Strich unten, sondern auch, was passiert so oben.
Welche Erkenntnis hast du mitgebracht?
Keine. Aber gar
also
keine.
Ich glaube, ich hab dasselbe gemacht. Also ich habe jetzt natürlich auch, glaube ich, nicht bis ganz nach oben gescrollt, aber ich habe halt zumindest so weit gescrollt, um halt irgendwie nochmal diesen Eindruck halt zu bekommen, was eigentlich gerade so los ist, weil man eigentlich so sehr nur nach unten geschaut hat. Und hat das dann aber schon auch, also ich glaube, du hattest das eben auch gesagt, so im Idealfall kommt die Fortuna halt irgendwie ins Mittelfeld die Saison und hat dann halt irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt so ein bisschen Ruhe. Das wäre natürlich das Szenario, was wir uns alle wünschen. Aber das Ding ist halt, es gibt halt kein Mittelfeld, ne? Es gibt halt die ersten 7 Mannschaften, die um den Aufstieg spielen. Und dann gibt's halt den Abstiegskampf ab Platz 8 Nürnberg. Die könnten wir halt theoretisch in 2 Wochen überholt haben. So, ne? Also es gibt halt wirklich nur 11 Mannschaften, die um den Abstieg spielen und 7 um den Aufstieg. Und das ist dann nichts. Und dementsprechend, glaube ich, sollten wir irgendwie auch unsere Hoffnungen gar nicht so hoch haben, sondern einfach hoffen, dass wir möglichst schnell, also dass wir halt einfach punkten, ne? Dass wir einfach stetig punkten und dann einfach auch vielleicht, dann ist halt irgendwie das Äquivalent zu gesicherten Mittelfeld, irgendwie einfach viele Mannschaften zwischen sich und Platz 16 zu haben. Rauskommen werden wir da unten vermutlich eher nicht. Es sei denn, wir starten wirklich mal eine richtig krasse Serie, und ich glaube, das sehen wir im Augenblick alle nicht kommen.
Diese Weisheiten hört man den aus dem Exil-Podcast. Punkten ist gut.
Punkten wäre wichtig.
Vor allem, wenn man untenrum Probleme hat. und ich bin gespannt auf Hannover. Also, das kann in alle Richtungen gehen, gerade wenn man sich überlegt, was, also ich glaube, diese Aussage nach Spieltag, was war das, 4, 5, sind die genauso gut wie die Fortuna, nur oder einen Punkt besser, das ist schon auch interessant, ne?
Also und, die Statistik hat mich fertig gemacht, wirklich. Also ich habe das dreifach nachkontrolliert.
Vielleicht ist ja die Aussage, dass es halt eigentlich ein Spiel gegen eine Mannschaft da oben hat, also quasi so eine Art Bonusspiel in Anführungszeichen ist, stimmt dann einfach auch nicht. Vielleicht ist Hannover einfach die Kragenweite Fortuna, hat halt nur die ersten 4 Spieltage 12 Punkte geholt, was ihnen quasi den Nichtabstieg sichert.
Who knows. Und tatsächlich werden wir auch erst in ein paar Wochen wissen, was die Kragenweite der Fortuna in 2026 ist.
Genau. Über die Transferphase haben wir schon gesprochen, über die Fragezeichen hinter Jordi Paulina haben wir auch schon ich jedenfalls sehr viel geredet. Und das Maschseebier ist auch alle.
Damit machen wir doch eine Schleife um die Folge, oder?
machen wir eine Schleife um die Folge. Genau. Dann macht's gut.
Wunderbar.
Schöne Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Ciao.